Der Einzige, der das gesehen hat, war vermutlich der Programmierer. Jemals.
Ist so.
Aber eigentlich könnten hier die Marketing-Leute ganz toll aktiv werden. Wir nennen das ja die sogenannte Thank-You-Page-Optimization, wo du, und jetzt ist ja das Tolle, die Leute einlädst, bei dir zu sein. Jetzt hast du eine Anfrage gestellt und jetzt kommt der zu mir und er ist schon in meinem Club. Willkommen im verbotenen Ort. Und jetzt kommst du gleich mal mit und jetzt zeige ich dir, was du inzwischen, bis wir das beantwortet haben, dir noch durchlesen kannst, wie du unseren YouTube-Kanal abonnieren kannst oder da was anschauen kannst. Und plötzlich, und da passiert einiges in meinem Kundenaufbau, nämlich man fühlt sich eingeweiht. Und wenn du dich eingeweiht fühlst, dann gehörst du dazu. Und wenn du dazugehörst, herrscht Loyalität. Und du kaufst. Mhm. Loyal. Ja? Mhm. Und deswegen. Mhm. Das.
Die User Experience ist ein Thema, das begleitet uns, glaube ich, schon so lange, wie wir im Internet aktiv sind als Unternehmen. Und das ist ein Thema, das wird einfach nie alt. Und wir sind auch nicht alt. Wir sind jung, wir sind frisch. Ich bin die Sarah, mit mir hier ist der Patrick und genau darüber reden wir heute, oder?
Erwischt, und ich freue mich sehr, denn wie du sagst, es ist ein zeitloses Thema, was uns immer begleitet, und es ist ja auch generell der Grundgedanke, bevor ich noch mehr Reichweite schaffe, sollte ich erstmal aus der bestehenden Reichweite mehr Abschlüsse generieren, mehr Zielerreichung fokussieren, um dann halt nach oben skalieren zu können. Und dafür brauchen wir schlaue Konzepte und genauso brauchen wir halt auch unseren schlauen Kai Radanitsch. Fantastisch, dass du am Start bist. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen. Du bist ja mit uns Mittrainer bei der 121 Watt und Experte für das Thema Conversion, begleitest auch Relaunches aus dieser Perspektive unter anderem. Von daher, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust, lieber Kai?
Ja, hallo zusammen. Warum liebe ich, was ich tue? Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dieses Thema UX so alt ist, denn tatsächlich, als ich Informatik studiert habe, hatte ich mit zwei Freunden eine Internet Bude sozusagen gegründet.
Ja, geil.
Und wir waren, der eine Kollege war technischer Mathematiker und der andere war Telematiker. Und wie gesagt, und ich als Informatiker. Und ich würde mal sagen, die Seiten, die wir da so produziert haben, die waren ja technisch sicherlich top. Aber von der Benutzerführung und von der Optik her alles andere als gut. Und das haben wir dann natürlich auch selbst gemerkt. Und ich habe mich dann im zweiten Studienabschnitt auf Application Engineering spezialisiert. Das ist nämlich genau diese Welt, wo es um Benutzerführung, Interface Designs und eben auch jetzt aktuell wieder das Thema Barrierefreiheit geht.
Oh ja, da sprichst du ein großes, großes Thema an. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz steht auch vor den Türen in Europa. Viele hören das zum ersten Mal und ich sehe da irgendwie so die gleichen Vibes wie bei der Datenschutzgrundverordnung, wobei inklusives Online-Marketing natürlich auch die Zielgruppen erweitert und auch natürlich sehr viel Leichtigkeit in die Kommunikation reinbringt und hat natürlich auch was mit UX zu tun, ob ich dann halt eher mit akademischer Sprache oder einfachen Sprache meiner Zielgruppe begegne. Also auch das ist ein super spannendes Thema. Und dramaturgisch lassen wir natürlich auch hier nichts hinterm Berg, denn du hast mal so drei No-Gos und drei Quick-Fixes für uns mitgebracht rund um das Thema UX zu ganz unterschiedlichen Schicksalen, auch im Online-Marketing natürlich.
Genau, ja. Also was wären denn solche so klassische No-Gos oder eins, was man vielleicht rausnehmen kann? Beginnen wir gleich am Anfang im Online-Marketing, in dieser Journey, also in diesem Weg, die User Experience sagt immer aus, was erlebt denn ein Besucher so auf seinem Weg, auf seiner Journey durch diese Webseite? Und ich als Werbetreibender möchte diesen Weg ja natürlich ebnen. Ich baue einerseits ein Banner, ein Werbemittel oder die Creatives, damit die Menschen da interessiert sind und draufklicken. Dann kommen sie auf eine Landingpage und letztendlich sollen sie dann vermutlich ein Formular ausfüllen und bei mir ein Lead generieren. Oder wenn ich einen Shop habe, sollen sie halt was kaufen oder ein E-Book downloaden, was auch immer letztendlich das Ziel ist. Und da passiert sehr, sehr oft, dass das Creative, das Werbemittel, nicht mit der Landingpage übereinstimmt. Einerseits vielleicht optisch oder auch inhaltlich. Und das ist ein Riesenproblem. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir eigentlich das Kurzzeitgedächtnis beschreiben. Die Besucher oder unsere potenziellen Kunden sehen etwas, hören etwas oder wenn sie aktiv etwas suchen, jetzt bei PPC, also Pay-Per-Click-Ads, Pay-Per-Click-Anzeigen, dann suchen die nach was und ich habe die Möglichkeit, in meinem Anzeigentext diese Suchintention mental zu erweitern. Und da kann ich dann auf der Landingpage in Richtung machen. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Schritte schon am Anfang. Wir sehen das, Bounce Rate 80-90%, ja, und dann hören wir wieder von den ganz, ihr kennt das ja auch, ne, und dann hören wir wieder von irgendwelchen Agenturen oder Leuten sagen, oder nicht Agenturen, sondern die armen Kunden mussten das bezahlen und sagen, ja, Bannerwerbung haben wir probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, Instagram oder Meta-Werbung haben wir probiert, funktioniert überhaupt nicht. Ja, wenn du das so machst, natürlich nicht. Ja, das heißt, es kommt immer auf dieses Versprechen an. Im Neuromarketing würden wir sagen, wir ersetzen eine Erwartungshaltung ins Gehirn unserer Besucher und diese Erwartungshaltung lösen wir dann ein. Und das machen wir natürlich, indem Banner und Landingpage einfach zusammenpassen. Optisch
das und inhaltlich. Was da ganz spannend ist bei Google Ads und auch gezielt damals bei Google AdWords, hat der Qualitätsfaktor ja auch darüber entschieden, wie konsistent ist das, was du in der Anzeige versprichst. Also taucht das Keyword, was du in der Anzeige platziert hast, so auch nochmal auf der Landingpage zum Beispiel auf. Und das war ja dann schon eine ideale Hilfe zur Selbsthilfe oder auch diese Qualitätsoffensive, dass halt natürlich auch die Anzeigenqualität für die Nutzerin bei Google dadurch halt steigt. So.
Ja, vor allem, wir müssen uns ja das vorstellen, dass die User gehen ja nicht mit den Augen ran, mit denen wir als Online-Marketer rangehen, sondern da ist häufig eine große Unsicherheit da. Die erkennen zum Teil ja nicht den, oder nicht nur zum Teil, zum Großteil nicht den Unterschied zwischen gesponsert und organischen Ergebnissen. Das heißt, sie bewegen sich mit einer totalen Unsicherheit häufig auch durchs Netz und diese Unsicherheit wird natürlich bestärkt, wenn ich eine Anzeige klicke und dann erkenne ich plötzlich mich überhaupt nicht mehr wieder. Sag, hey, ich wollte doch was ganz anderes. Ja. Oder wenn ich einen Banner klicke und dann schaut es plötzlich ganz anders aus, dann ist da natürlich auch eine Unsicherheit da, dass ich vielleicht ja falsch geklickt habe oder irgendwie auf eine betrügerische Seite. Das trägt sofort zu gewissem Misstrauen bei, wenn ich nicht das Gefühl habe, hey, ich werde hier gut empfangen. Und selbst wenn dieser Gedanke nicht aktiv ausgeführt wird, so, warte mal, bin ich jetzt gerade auf dem Spam aufgelaufen, weil das schaut alles ganz anders aus als das, was ich gerade angeklickt habe, ist es unbewusst da so, das passt nicht ganz zusammen. Und du startest nicht mit einem Vertrauensvorschuss in die Journey deines neuen potenziellen Kunden, sondern mit einem gewissen Misstrauen. Und dann fehlt nicht mehr viel, das sagt, vielleicht nicht. Und dann hast du das Geld umsonst ausgegeben.
Und Sarah, wo wir den Kai gerade hier dran haben, wieder eine eigennützige Frage. Und zwar, was immer wieder diskutiert wird, ist auch die Konsistenz der Ansprache. Du hast ja auch, Kai, zum Beispiel gerade Instagram angesprochen. Und wenn ich dort ein Creative platziere, habe ich ja für mich als Unternehmen schon oft entschieden, auf Instagram duze ich. Was ist dann, wenn ich auf der Landingpage lande und dann dort wieder in meinem Kosmos sozusagen sieze? Ist das ein Bruch, der toleriert wird?
Ist mal grundsätzlich die Frage, ob überhaupt dieses Duzen und Siezen, wie das unternehmensweit gehandhabt wird. Wenn ich es natürlich jetzt auf meiner Haupt, man sieht es sehr oft auf den Seiten.
Genau. Ja?
Also wir duzen schön in dem ganzen Meta-Universe sozusagen und holen uns die Leute dann rein und dann siezen wir weiter. Es hängt natürlich ein bisschen, meiner Empfindung nach, von den Produkten ab, die wir hier verkaufen. Mhm. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir so, im Business-Umfeld SAP oder sonst was bist, hier die Leute zu duzen, ich finde es eigenartig.
Ja, klar,
ganz ehrlich. Mhm. Und ich glaube, man kann sich das immer zurecht machen. Ich würde mal sagen, nicht nur das Duzen und Siezen ist das eine, das andere ist auch, haben wir jetzt letztes Mal wieder in unserem Workshop gesehen, das Gendern. Ja? Ja. Es wird ja auch sehr, sehr kontrervers diskutiert. Man ist natürlich ein tolles Hype-Thema und jeder kann dazu etwas sagen. Aber letztendlich ist die Empfehlung, mach das, was deine Zielgruppe gut findet.
Klar. Ja?
Wenn die Zielgruppe gerne geduzt, gesiezt oder angegendert werden möchte und ich dadurch besser verkaufe, absolut legitim. Da brauchen, glaube ich, wir als Marketer oder sonst was nicht drüber diskutieren, sondern es geht auch, weil ich kauf's ja nicht. Wir machen ja die Werbemittel oder die Botschaft. Der Kunde kauft's ja.
Ja.
Und wie sich die Kunden im Wohlfühlen und genau Sarah, was du gesagt hast, dann fühle ich mich nicht wohl und vielleicht noch zur Ergänzung ein Punkt, dieser Einsprungspunkt oder die Einstiegsstelle in diese Landingpage vom Werbemittel. Wir haben ja eine kurze Zeitverzögerung. 2-3 Sekunden vergehen, dieser Gap, und da muss ich nämlich sofort wieder anknüpfen. Und das mache ich durch einen visuellen Anknüpfungspunkt oder durch den Text, die Wiederholung des Keywords, Patrick, was du eben auch gesagt hast. Und dann im Vergleich dazu, wenn das nicht gegeben ist, müssen die Besucher 3-4 Sekunden aufwenden, um sich zu orientieren. Wir nennen das das sogenannte mentale Abhaken, wenn ich das Keyword gefunden habe.
Ja? Total.
Wenn ich es abgehakt habe, und da kannst du jetzt sagen, ja, und in Villa Riva feiern sie schon wieder, nämlich bei denjenigen, die das Keyword gefunden haben, die interessieren sich, gehen jetzt tiefer in das Produkt rein und haben das Produkt schon verstanden, während die anderen immer noch auf der Suche sind.
Ja.
Also, machen wir eine Party.
Ja, wir schmeißen eine Party, weil wir darauf achten, ich fasse es nochmal zusammen, ein großer Fehler ist, dass du nicht darauf achtest, dass jegliche Werbemittel, egal ob Text oder Bild, ob Social Media oder Ads oder was auch immer, die auf eine spezielle Landingpage führen, das zusammenpasst, dass die Optik, die Ansprache, die Keywords, dass ich mich einfach wiederfinde. Okay, zusammengefasst, voll. Nächster Punkt, lieber Kai.
Also, ja, Entschuldigung, Patrick, warte, ich habe eine Sache, die mich da immer beschäftigt. Was ich immer noch feststelle, Kai, Sarah, ist, dass in der Anzeige sehr transaktionsgetrieben kommuniziert wird. Ne? Online kaufen, online buchen, online downloaden. Und dann bei der Landingpage geht diese ganze Euphorie der Transaktion flöten. Und dann sind da nur noch Wikipedia-Überschriften. BI Consulting oder Roséwein. Mhm. Punkt aus. Anstatt das auch weiter zu verlängern, ne, und diese Emotion aufrechtzuerhalten. Also es ist ja nicht nur die Zeit, die vergeht, sondern halt ja auch die Emotion, die aufrechterhalten werden muss. Und das fällt mir spannenderweise auch immer wieder auf. Und da ist ja auch irgendwie logisch, weil das Unternehmen denkt, ist doch klar, dass wir ein Online-Shop ist doch klar, dass wir eine Agentur sind. Aber diese Attribute zu ergänzen, was der Zielgruppe wichtig ist, was sie tun kann, ich nenne das halt immer so ein bisschen so mundgerecht füttern, ne, dass sie es einfach konsumieren können. Ja, sorry, das lag genau auf meinem, ich werde da immer sehr emotional. Aber es ist krass, ja.
Ja, emotional kann man ja deshalb auch werden, weil ich glaube, wenn man jetzt sich ein bisschen auf Instagram und so aufgehalten hat oder auch auf LinkedIn, YouTube ist doch egal.
Voll.
Die Werbung, was viele Agenturen gerade machen, wir skalieren dich von 100.000 oder von 6-stellig auf 7-stellig um. Ja. Und was machen sie? Werbe erhöhen und mit einer tollen Supergenerator 20.000 Creatives generieren. Ja, Leute, vielleicht wirkt das, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ja? Also, dass 20.000 verschiedene Creatives dich vielleicht ansprechen können, aber dass die dann direkt, dass du da auch die Landingpage dazu umgebaut hast, da haben wir nämlich genau diese Sorgen. Ja, und das wissen wir natürlich auch. Klar, wenn du jetzt am Tag oder was die da teilweise so versprechen, 20.000-30.000 Euro soll man da drauf werfen. Ja, die Frage ist, ob es die Zielgruppe überhaupt gibt, ja, in der Masse.
Ist so, ja.
Da machst du halt 10 Millionen Umsatz und hast aber 9,8 Millionen Kosten gehabt. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze letztendlich nochmal so aufgeht.
Total.
Ich wünsche es allen, ja, wenn es klappt. Aber das vielleicht nur zur Anmerkung.
Absolut.
Ich kritisiere diese Systeme nicht, weil ich sie nicht genau kenne. Aber ich sage, im Umfeld besser ist es, wenn diese Werbemittel und die Landingpage gut zusammenpassen und die Zielgruppen abholen.
Ja.
Und okay. Das mal allgemein gesagt. Ja, es gibt natürlich immer Feinheiten und Ausnahmen dazu, ist auch klar.
Wie immer, das ist ja das Schöne. Im Zweifel können wir uns immer wieder auf, es kommt drauf an, rausreden im Online-Marketing. jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen down, weil ich sage, okay, Kai, du hast mich erwischt. Da habe ich was falsch gemacht, sagen wir es mal so. Da habe ich eine Baustelle, was ja eigentlich was Schönes ist. Das haben wir gesagt, wir reden über No-Gos und Quickfixes. Gerade das Thema Quickfixes ist natürlich für uns alle spannend. Kannst du uns mal so ein bisschen aufheitern und so von dem Du-Du-Du zu Hey, coole Idee übergehen und uns einen Quickfix verraten?
Zum Beispiel, wenn wir gleich da bleiben bei dieser Startseite oder der Landingpage, ja, ganz oben, wo man hinkommt, der erste Einsprungspunkt, da ist es ganz wesentlich, dass man diese berühmten W-Fragen beantwortet. Ja, nämlich die erste Frage ist immer, was habe ich davon? Der User stellt die Frage an die Website, was habe ich davon, die nächsten 10 Sekunden auf dieser Seite zu bleiben? Und diese Botschaft muss einfach ganz am Anfang vermittelt werden. Und das spricht man halt durch bestimmte Methodiken richtig an. Ja? Und wenn das mal gegeben ist, dann werden die Leute interessiert und dann stellen sie sich gleich die zweite Frage. Das wird alles unterbewusst. Ja? Also wir stellen diese Fragen so nicht, im Unterbewussten. Ja? Wer bietet mir das an? Und kann ich denen vertrauen? Und da wandert sofort das Auge, wie werden sie uns gedacht, nach oben, wo das Logo ist, also nach links oben. Und dann sehe ich das Logo und dann weiß ich, aha, schönes Logo, gutes Logo. Wir können das beurteilen, auch wenn du nicht Designer bist.
Ja,
du merkst das, ja. Und dann werden die sagen, das hier ist aufgeräumt, hier fühle ich mich wohl. So wie die Seite gestaltet ist, glaube ich auch, dass sie mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen oder die Art und Weise, was sie präsentieren, dass sie damit so umgehen. Ja. Also diese Fragen, bin ich hier richtig? Wer bietet es mir an? Kann ich ihnen vertrauen? Und erst dann geht's. Wo muss ich klicken? Wie geht's weiter? Ja, scrollen Sie hier, kaufen Sie das. Patrick, was du gesagt hast, auch wenn ich vorher schon sage, laden Sie sich unsere 10-Punkte-Checkliste herunter, dann sage ich das oben nochmal.
Ja,
lade sie herunter, auch wenn ich es jetzt noch nicht machen kann. Dann habe ich einen Klick und dann scrollen wir nach unten und dann wird argumentiert, warum ich für diese 10-Punkte-Checkliste 300 € bezahlen soll. Ja? Und dann kommt eben diese Nutzen-Argumentation. Und erst wenn diese Fragen oben, also im oberen Teil der Seite, aktiviert sind und auch oben in unserem User-Gehirnen sozusagen, dann ist es mit der Customer Journey, mit der User Experience durch die Seite erheblich einfacher. Wir sind also in der Lage, direkt diese Besucher zu steuern. Wir können, weil Kahneman kennt ihr ja alle, ne? Kahneman, Tversky, vom schnellen und vom langsamen Denken. Wir denken da nicht langsam, sondern schnell rein, zack, zack, zack. Mhm. Hier bin ich richtig, da muss ich klicken, das sind die 5 Argumente, fertig. Ja? Und so hätten wir schon einen, sagen wir mal, Quickfix für die User Experience.
Mega.
Weil, was passiert denn dann bei uns? Ich sage für mich, ich vermute, dass auf dieser Seite oder wer hinter dieser Seite steht, das Unternehmen, die haben mein Problem erkannt. Die haben einen Expertenstatus und ich glaube, dass sie mein Problem lösen könnten.
That's the trick. Was mir da auch immer wieder auffällt, gerade damit dieses, die können mein Problem lösen, passiert, was ich immer noch oft beobachte, dass auf vielen Webseiten, Landingpages Wir-Botschaften gesendet werden. Na, also was machen wir als Unternehmen, ohne jemals die Zielgruppe anzusprechen? Und ich, da bin ich halt der festen Überzeugung, wenn man das switcht, ist ja ein einfacher Prompt, ne, Sarah, diese Vorteilskommunikation für die Zielgruppe zu switchen, ist halt mega Hebel.
Ja. Ich
verstehe. Das ist jetzt genau ein Quickfix von dir, damit du auch was beisteuerst, ne? Das ist eine tolle Sache. Es ist nämlich genau wichtig, diesen sogenannten Sie-Wir-Test zu machen.
Ja.
Also ich empfehle das immer. Geh durch die Seite durch, schau, wie oft kommen wir vor, wie oft kommen die anderen vor. Ja. Mhm. Und dann siehst du unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, unsere super Services, unser tolles Team.
Ist so.
Ja? Ja. Ist nice. Aber was habe ich davon?
Total. Ja?
Genau.
Super. Was heißt das mal?
Es klingt ja logisch, dass man jetzt zum Beispiel so ein Klassiker ist, die Experten für, keine Ahnung, Steinfliesen seit 1732. Punkt. Ich verstehe schon, dass sie da stolz drauf sind. Nur, das würde ja von dem User die Transferleistung erfordern, zu sagen, wenn die das seit 1732 machen, dann wissen die bestimmt, was die tun und sind bestimmt bessere Experten als manch ein anderer. Und wir haben gerade über das Schnelle gesprochen, Kai. Und genau dieser zweite Teil, diese Transferleistung, die findet halt einfach nicht statt. Das ist halt einfach so, dass der User sich nicht denkt, was wollen sie mir mit dem Satz denn sagen? Sondern entweder kommt die Message an oder sie ist halt weg. Und ich finde auch gerade dieses, ich habe oft die Diskussion im Content Marketing mit diesem Über-uns-Text. Ja, da geht's ja um uns. Naja, du kannst ja über dich sprechen und gleichzeitig eben nicht deine Geschichte erzählen, sondern die Geschichte deines Users, wenn er diesen Weg mit dir gemeinsam geht. Das ist der richtige Dreh für eine Über-uns-Seite. Was erlebt dein Kunde, wenn er den Weg mit dir gemeinsam geht und nicht, wer bist du? Aber da, ja, da hätten wir, also wir können den ganzen Tag über die Über-uns-Seite sprechen, glaube ich.
Aber das Lustige daran ist ja, denke ich mal, dass, ob wir selbst es eigentlich schaffen, das zu formulieren. Ich kenne es nur von mir, von meiner Seite. Mhm. Auch wenn ich jetzt hier in dem Podcast oder sonst wo schlau daherrede, wie man User Experience macht und wie man sich präsentiert. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, auf meiner Seite gelingt mir das nicht. Mhm. Ja? Weil du selbst natürlich immer einen Anspruch hast. Und ich kenne das auch von anderen Agenturen und anderen Freunden und Bekannten, die sagen, ich bring's nicht zusammen. Mhm. Lass es uns gegenseitig für den anderen machen.
Ja, ja,
das ist ja auch oftmals die Herausforderung.
Ich glaube, Kai, erzähl mal, weil wir geben ja alle Seminare bei der 121 Watt. Erzähl mal, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir im Seminar, dass die am liebsten hätten, dass du den ganzen Tag bei denen über die Seite gehst, weil es ja genau das ist. So, du sagst mir das und ich denke mir, ja klar. Aber ich selber schaue da wochenlang drauf und denke mir, oh ja, das habe ich eigentlich ganz schön gemacht. Und dann sagt der Kai, ja nee, Sarah, ging schon besser. Und dann denke ich mir, wieso habe ich das nicht gesehen? Erzähl mal so ein bisschen, wie ist so dein, was sind so die Schicksale, die du bei dir im Seminar ganz häufig siehst? Oder sagst, da hapert es ganz oft?
Ja, also eins, was ich sehr deutlich, nicht nur in den Seminaren, aber auch sonst auch im normalen, in meiner Beratungstätigkeit, wo ich das sehe, sind, wenn Seiten umgebaut, ich nenne es jetzt mal salopp, außen hui, innen pfui, ja, gibt's ja auch oft mal so, aber ich nenne mal so, vorne hui, hinten pfui, das bedeutet, dass die Startseite aufwendigst, wunderschön, beeindruckende Videos, jetzt mit AI generated, und da fliegen schon die Funken und alles, spitzenmäßig, ja. Du kommst auf die nächste Seite, auf die Kategorieseite, auch gut gemacht, ist nice, schön, wunderbar. Und dann kommt man auf die Produkte-Teilseite, aha, jetzt möchte ich das gerne kaufen. Was kann denn die Maschine? Wie viele Umdrehungen hat die denn? Und so weiter. Und dann steht immer, ja, fragen Sie halt bei unseren Vertriebsleuten an oder laden Sie sich ein PDF-Dokument herunter. Aber nur dann, wenn Sie vielleicht eingeloggt sind und wenn Sie registrierter Partner sind. Und du siehst hinten raus, wird die Seite immer flacher. Das ist auch, das sehe ich auch bei vielen Agenturen, ja, mit den SEO-Agenturen, wo man da zusammenarbeiten und so weiter. Die haben dann ein riesiges Portfolio, machen alles. Und dann sagst du, okay, jetzt geht's ums Hauptthema, keine Ahnung, auf Conversion-Optimierung auch dazu. Und dann stehen nur launige Botschaften und kontaktieren sie unseren Sales. Aber das hebt dich nicht ab. Aber verkauft wird hinten. Du verkaufst ja am Ende das Interesse. Wenn du sagst, und weil ich habe schon gekauft, ja, mental. Wir kennen das ja. Wir brauchen 8 Sekunden in etwa, um eine Entscheidung getroffen zu haben. Und den Rest davon nutzen wir, um diese Entscheidung abzusichern. Ja. Kann jeder von uns sofort überprüfen, nehmen wir an, jetzt ist Herbst, ja, ich brauche jetzt eine Herbstjacke oder eine Winterjacke. Ne? Du gehst rein in den Laden, die erste Jacke passt perfekt, Farbe super, Preis super, alles top. Probierst du noch eine zweite Jacke an? Ja, zum Absichern. Vielleicht ist doch noch eine bessere. Ja? Und das müssen wir machen. Das ist unser ganzes Leben lang, das ist sicher. Und deswegen musst du das auch auf deiner Webseite machen. Und dann schreibt man viel. Und dann kommt häufig die Frage, boah, sollen wir überhaupt so viel Text da reingeben? Sollen wir es nicht zusammenklappen am Smartphone? Nee, weil wir sitzen auch 2 Stunden vor TikTok oder sonst was. Ja, wir haben die Zeit, um uns das durchzulesen. Ich lese nicht alles. Ja, du musst halt richtig schön gestalten mit Überschriften und so weiter. Das würde ich sagen, ist definitiv etwas. Schaust darauf, dass deine Seiten hinten raus verkaufen. Dort hast du den USB. Und was man auch sehr oft sieht, vielleicht noch als Sahnehäubchen für diesen No-Go-Tipp, das ist ein allgemeines Kontaktformular. Da klickst du dann am Schluss, da machst du deinen Kunden heiß, bist Dienstleister für irgendetwas und dann kontaktieren sie uns. Ja, da bin ich extra bei, sagen wir so, SAP-Beratung für Warehouse, was weiß ich. Ja. Und dann klickst du drauf und dann muss ich nochmal auf allgemeines Formular auswählen im Subject Dropdown Liste, wofür interessieren Sie sich? Ja, ich bin ja schon auf der Seite seit 20 Minuten. Ja, das muss ja der im Hintergrund so ein Analytics Tool.
Total.
Und Ja, und dieser nächste, nicht? Und dann der Kontakt läuft dann immer in so einem FX seitlich mit. Kannst du knicken? Kennen wir aus allen 100.000 Usability Studien, Eye Tracking Studien. Die Leute sehen es nicht. Ja. Ja, also das sind meiner Meinung nach so einfache No-Gos, die man einfach vermeiden sollte, auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein bisschen verkaufs- oder werbemäßig wirkt, die Seite, wenn du immer ein Kontaktformular hast. Aber es macht ja was in unserer Journey, der Weg ist vorgegeben, am Ende steht das Kontaktformular, du musst es ausfüllen, ja, heißt es, sagt die Stimme aus dem Off. Ja? Und das hören dann die Leute.
Ja. Ich finde auch das Kontaktformular ist wahnsinnig, das ist so ein dankbares Thema für Quick Fixes, weil wie viele haben das, also vor allem kleinere Unternehmen sehe ich das noch häufig, dass das Kontaktformular dann zumacht und denkst du, oder im schlimmsten Fall, es lädt neu. Das ist am allerschlimmsten. Es macht nicht zu, sondern es lädt neu und denkst dir, hä? Hat's jetzt, was war jetzt? Und dann schaust du und ganz oben siehst du so eine ganz kleine grüne Zeile, die heißt Successfully Sent oder irgendwie sowas. Dann noch nicht mal auf Deutsch, sondern irgend so ein Standard-Ding steht dann da drin und sagst, okay, da war jetzt null Experience. Ich hatte gerade so dieses, yay, ich hab's abgeschickt und in der nächsten Sekunde so, hä? Und dann fange ich an, mich zu ärgern. Ich kenne mich nicht aus, es ist jetzt angekommen, muss ich's nochmal? Was soll denn der Schmarrn? Jetzt muss ich alles nochmal schreiben. Und dann ist alles schon mal beim Teufel, was jetzt vielleicht gerade positiv war, weil ich mich gefreut habe, dass ich das jetzt abgeschickt habe und mich das getraut habe. furchtbar.
Und gerade im B2B-Segment hast du ja oft dann auch noch Sternzeichenabfragen und Co. dabei, weil natürlich die Unternehmen interessiert sind, maximal zu qualifizieren. Und jedes Formularfeld extra ist ja dann auch wieder ein Conversion-Killer. Und was ich da ganz spannend finde, dann halt auch mal umzudenken, nicht von einem Formular, sondern hin zu einer Klickstrecke zum Beispiel. Ne? Wirklich so ein Interview, um durchzuqualifizieren. Gerne auch mit so einer Belohnungsleiste, das hast du schon geschafft. Das macht ja auch schon viel. Das ist ja oft dann auch mobil nochmal besser abbildbar. Und Kai, zu einem Punkt davor, auch mit der Vergleichbarkeit von Produkten, da könnt ihr euch auch gerne mal die Produktseiten von Amazon angucken, die jetzt mittlerweile auch schon immer eine Vergleichstabelle mit nahezu ähnlichen Produkten anbieten, um genau das auch nochmal abzubilden und sagen, nee, du bist schon bei deiner besten Jacke oder beim besten Produkt, schau mal im Vergleich, schneid sie wie folgt ab. So, also von daher, da kann man sich schon so ganz gute Best Cases dann reinziehen. Ja, sehr cool.
Ja, ich meine, bei dieser Amazon-Produkte-Teilseite, diese Vergleichstabelle, das ist ja ein psychologisches Muster, das sind die sogenannten Decoys, ja, die Köderprodukte, die neben platziert werden, damit meine Auswahl lukrativer erscheint. Weil man würde ja sagen, ja, was, da schaue ich mir zwei Produkte an, von mir ist, keine Ahnung, Kamera, und dann ist daneben eine, die ist günstiger. Dann sage ich, das ist doch ungeschickt, weil dann kaufen die günstige. Nee, kaufen wir nicht, sondern es bestätigt mich, das teurere Produkt zu nehmen. Ja,
richtig, super spannend.
Ködereffekte. Und ich sage einmal, Amazon hat es extrem gut umgesetzt. Die Aufgabe von den meisten Online-Marketing-Managern wird es eben sein, diese Produkte innerhalb des Unternehmens zu identifizieren. Und ich sage mal, das ist ja auch möglich, wenn du jetzt eine SEO-Agentur bist, dass du drei SEO-Pakete hast oder Produkte, die du anbieten kannst, die sich nicht nur vom Preis unterscheiden, sondern eben asymmetrische Dominanz, wie es so schön heißt, ne? So dominieren, dass du ein Köderprodukt hast und das wird dann gekauft. Ja? Also, und vielleicht Sarah, ein Nachtrag noch. Weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt noch, weil du vorher gesagt hast, weil auf der Thank-You-Page, dass dann nur ganz klein oben your form was successfully sent oder sowas kommt. Diese Seite, ich sage da immer, der Einzige, der das gesehen hat, war vermutlich der Programmierer, jemals.
Ist so.
Aber eigentlich könnten hier die Marketing-Leute ganz doll aktiv werden. Wir nennen das ja die sogenannte Thank-You-Page-Optimization, wo du, und jetzt ist ja das Tolle, die Leute einlädst, bei dir zu sein. Jetzt hast du eine Anfrage gestellt und jetzt kommt der zu mir und er ist schon in meinem Club. Willkommen im verbotenen Ort. Und jetzt kommst du gleich mal mit und jetzt zeige ich dir, was du inzwischen, bis wir das beantwortet haben, dir noch durchlesen kannst, wie du unseren YouTube-Kanal abonnieren kannst oder da was anschauen kannst. Und plötzlich, und da passiert einiges in meinem Kundenaufbau, nämlich man fühlt sich eingeweiht. Und wenn du dich eingeweiht fühlst, dann gehörst du dazu. Und wenn du dazugehörst, herrscht Loyalität. Und du kaufst. Loyal. Ja? Und deswegen, das sollten nicht die Programmierer machen. Das machen die Marketingplaner, meiner Empfindung nach. Weil dieser Lead ist mega hot. Und wir kennen das. Lead Generation im B2B-Bereich, also im Geschäftsbereich. Du hast oftmals, auch für große Firmen, wenn du 5, 6 gute Leads hast, ist das viel. Ja? Und deswegen nicht verfeuern mit einmal, wie Sarah eben schon erwähnt hat. Kurz, wurde abgeschickt. Passt. Sie können das die Website jetzt schließen, habe ich mal gelesen. War auch ein Kracher, oder?
Das ist großartig. Ja. Das ist großartig. Sag ich mal, du bitte geh jetzt.
Ja, genau.
Bitte geh jetzt und kauf bei jemand anderem.
Ja, also diese Thank-You-Page-Optimierung mag ich auch sehr gerne. Und da einfach die nächst sinnvollste, beste Aktion zu definieren, wo man hinleiten kann, das ist super. Oder es gibt ja auch Anbieter wie zum Beispiel Smart Active Media, die dann im Checkout-Prozess auch nochmal weitere Produkte als Cross-Selling mit anbieten. Also gibt schon sehr coole Lösungen im E-Commerce als auch im B2B-Segment. Selbst im Recruiting kann man ja auch sagen, danke für deine Bewerbung, dass du die hochgeladen hast. In der Zeit lern uns doch weiter auf Instagram kennen. Wir freuen uns. Weil das fehlt mir halt auch auf, immer dieses Follow-Us-On. Ist ja, da fehlt ja auch wieder, warum denn? Ne? Denn nur auf Instagram teilen wir dir als erstes Folgendes mit. Ne? Nur auf LinkedIn erfährst du neue Produktinnovationen. Also auch dieser Reason Why wieder, anstatt nur Like mal, da geht halt wesentlich mehr. Ja, sehr cool.
Ja, und vor allem, also an dieser Stelle ist ja auch so eine kurze Leerstelle im Hirn, so abgeschickt, Haken dran. Da ist ja so ein Bruchteil von Sekunden, so und jetzt? Und wenn du denen sagst, was ist denn und jetzt? Was machst du denn jetzt? So, nachdem du diesen einen Task abgeschlossen hast, hast du eine Chance zu sagen, hey, weißt du was, damit bist du fertig, aber hier wäre auch cool. Und das lässt du halt einfach liegen mit your form was successfully sent.
Genau,
total.
Ja. Du aber, Patrick, weil du das gesagt hast mit diesen ganzen Instagram und den Social Media Buttons.
Ja.
Vielleicht, weil es mir auch ein UX No-Go ist, eben genau diese Social Media Buttons einfach am Ende der Seite zu platzieren. Denn was dann passiert, Achtung, ich sag gleich, warum es eine Ausnahme geben kann. Was dann passiert, die Leute klicken auf YouTube, Instagram.
Genau.
Und was hast du dort? Zumindest, wenn ich dem Jens Neumann, ja, der mir das mal gesagt hat, die Stickiness ist da so hoch und ich glaube, er hat vermutlich neuere Zahlen, ja. Aber der hat gesagt, von 7 Minuten pro Session, die wir auf YouTube gewesen sind, hat sich das erhöht auf 40 Minuten pro Session. Muss man sich mal krass vorstellen. Ich klicke nochmal schnell, um nachzusehen, do it yourself, keine Ahnung, wie spüle ich eine Backform richtig ab, ja? Keine Ahnung. Und schwuppdiwupp habe ich mir schon 20 Autounfälle und irgendwelche Gaming-Videos oder sonst was reingezogen und habe es nicht mal gemerkt. Und wenn du auf deiner Webseite die Leute auf diese Social-Media-Kanäle schickst, weil die haben so eine hohe Stickiness, dann gehen die Leute weg und statt, dass er sich heute einen großen Fotokopierer gekauft hat oder eine Maschine oder sonst was und eine Anfrage gestellt hat, hat er 2 Stunden auf Instagram irgendwelche Katzen, was halt jetzt halt drauf ist, ja, lustige Videos sich angeklotzt. Und das ist schade. Ausnahme, wenn du eine tolle Strategie hast, zum Beispiel auf YouTube, ja, wenn dieses Welcome-Video gleich was ist, was mich reinzieht, wenn ich aus meinen Besuchern der Webseite sage, ich brauche da als Follower drauf, weil wir über YouTube verkaufen oder
klar,
die Nähe machen, ja, dann würde ich es nicht. Oder ich glaube, oder das ist eigentlich irgendwie eine logische Sache. Nur weil viele solche WordPress-Templates diesen Quatsch unten hinmachen, besuchen sie uns auf Instagram. Ich würde das nicht machen. Ja?
Am besten finde ich es, wenn da das Twitter-Logo ist und du dann nicht auf den Account kommst, sondern dass halt einfach irgendwie offensichtlich mal niemand bei dem Template unten die Platzhalter gefüllt hat. Sondern da ist halt immer noch das Vögelchen drin und du kommst dann klickst auf das Vögelchen und dann landest du auf der Startseite von X. Und so, okay, cool. Läuft. Oh, das ist gar nicht hinterlegt. Es ist einfach nur drin, aber nicht hinterlegt. Das habe ich auch schon gesehen.
Ja, richtig. Ja, genau.
Also
ja,
dann klickst du da so ein bisschen so, okay, dann klick mal nicht. Komm mal nirgendwo hin. Ja, also das ist so unbedacht oft so. Wir schmeißen es mal da unten rein, da passt's gut hin. Ich finde, der Footer ist immer so die Resterampe bei vielen.
Total.
Die schmeißen einfach so alles da unten rein, was sich nicht wehrt. Schmeißen wir mal da unten rein. Und dann liegt's da rum.
Aber gerade dort solltest du ja so Low-Level-Content positionieren, wie 10 Tipps für irgendwas, ja, rund um dein Business und was
zum Beispiel,
man
machen
kann. Und das ist ja immer, ich möchte das jetzt nicht despektierlich sagen, 10 Tipps, was soll das sein? Ich gebe es ganz so, ich schaue mir auch oft bei die 10 Anfänger-Fehler im UX-Design an. Ha? Hier rede ich im Podcast irgendwas daher und schaue mir trotzdem die Anfänger-Dinge an. Weil man denkt, vielleicht hätte ich was versäumt. Ich weiß, eigentlich hätte ich es mir schenken können, weil es war ein Quatsch. Aber ich bin denen nicht böse. Ich selbst habe es ja entschieden, dass ich es haben möchte. Und ich fand das Unternehmen deshalb interessant. Und ich spreche ihnen deshalb eine gewisse Expertise zu und eine gewisse Nähe. Und weil ich das Dokument heruntergeladen habe und wenn sie es schlau gemacht haben, haben sie schön brav die Logos und ihren Namen dort platziert, dann sehe ich das immer wieder. Und dann sind mir die bekannt. Und damit haben sie Reichweite generiert. Und das haben sie gut gemacht dann. Ja, also das würde ich unten in der, sagen, was du gesagt hast, in der Resterampe platzieren, ja, wenn man es hat. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach. Wir reden hier jetzt da bla bla bla, so musst du machen, aber musst du auch mal im Unternehmen dir ansehen, welche Prozesse da oftmals losgetreten werden.
Total.
So ist das ja nicht. Ja, also total. Sicherlich, die Überlegung und die Idee ist meistens 1%, aber trotzdem.
So, und der nächste Hebel ist ja auch Verknappungsmarketing. Aufgrund unserer Leidenschaft haben wir jetzt noch Zeit für einen Punkt. Und du darfst dir aussuchen, Kai, ist es ein No-Go oder ein Quick-Fix?
Ich würde sagen, machen wir natürlich einen Quickfix, weil dann haben wir alle was davon. Und ich würde sagen, weil du vorher Amazon erwähnt hast.
Ja.
Ist immer die Frage, kann man sich von Amazon was abschauen oder sind die eh so anders? Ja, ich glaube, wir können uns was abschauen. Und zwar in dieser, wir können es jetzt hier nicht einblenden oder zeigen oder vielleicht kannst du es einblenden, weiß ich nicht. Ja.
Wir schaffen alles im Schnitt.
So eine Produktkategorie-Seite. Und da gibt es dann ein Produkt. Und dieses Produkt spricht unterschiedliche Entscheidungsmotivatoren an. Du hast ein sehr schönes Bild. Anhand des Bildes kann ich schon qualifizieren, ob ich Produkt oder das erste, zweite, dritte oder vierte für mich relevant ist. Ich habe dann dort eine Beschreibung. Die sind 3 Zeilen. Diese Beschreibung ist für die sogenannten technischen Entscheider. Das Bild ist für die visuellen Entscheider. Dann hast du die Sternchenbewertungen. Das ist für die Anlehnungsbedürftigen. Ich habe auch den Preis, klar, weil das ist für die Preissensitiven. Ich habe auch das Lieferdatum, weil das ist für diejenigen, für die zeitliche Urgenz wichtig ist. Und ich habe vielleicht auch die Marke dabei stehen, weil ich die Markenaffinen anspreche. Und ich habe dann noch, was gibt's noch, so Badges haben sie dabei und Amazon Prime, ja, für diejenigen, die bei mir in meinem Club oder so dabei sind. Und wenn man für sich selbst einmal überlegt, was sind denn diese Entscheidungsmotivatoren für meine Zielgruppe, um jetzt eine SEO-Dienstleistung zu kaufen? Du musst da nur dabei stehen, SEO-Beratung für Energieversorger.
Total.
3.800 Euro. Wenn du auf der TUI, Entschuldigung, ich weiß nicht, TUI vielleicht unrecht, aber auf eine Seite gehst, die Reisen verkauft. Da steht drin, Fuerteventura, jetzt im Sommer, und dann steht ab 1.700 Euro. Ich spreche nur die Preissensitiven an.
Total.
Ja. Urlaub, so ein Quatsch. Ich habe Familie, ich habe Sport, ich möchte Meer, ich möchte Berge, ich möchte Ruhe, ich möchte Wellness, bla bla bla. Warum ist das alles nicht relevant? Ja, und das ist meiner Meinung nach einfach. Das heißt also, für diesen Quickfix Entscheidungsmotivatoren identifizieren, was kann mein Produkt, und dann auch tatsächlich platzieren, dass ich auf der Landing, also auf diesen Kategorieseiten sage, was können meine Produkte? Es geht auch für jede Dienstleistung. Es geht. Ja.
Ja. Da gibt's auch ein ganz, ganz schönes Beispiel, das ihr euch anschauen könnt. Und zwar, das sind die Produktseiten, also die Produktdetailseite bei GoPro vom jeweiligen Premium-Modell.
Oh.
Die sind abartig gut. Also, die können wir uns jetzt nicht anschauen im Sinne von, die bauen wir nach, weil die performen da, das musst du erstmal hinbekommen mit Videos und Bildern, klar, ich meine GoPro, Action Cam, das können wir so nicht nachbauen, aber was wir uns, zumindest nicht so einfach, was wir uns abschauen können, ist genau das, was machen die da nämlich? Die zeigen einmal die Social Media Fähigkeit der Kamera, wo du sagst, für alle die, dann siehst du ein Video, wo lauter Herzchen und Daumen nach oben fliegen, während einer joggt. Das ist für die, die deswegen die Kamera kaufen. Mhm. Bei den nächsten ist es die Familie. Tolle, farbenprächtige Abenteuer mit dem Kind auf den Schultern und du hast Bilder vom Urlaub. Beim Wiedernächsten ist es irgendwie entlegene Orte. Du kommst dahin, wo sonst niemand hinkommt und du kannst das für dich für immer festhalten. Und die ziehen das durch, nicht nur die Argumente, sondern auch das Thema, wie die Website gestaltet ist, extrem abwechslungsreich. Du hast ständigen Wechsel von Bild, Video, Bullet Points, Fließtext, Infografik, Icons. Es ist ein Feuerwerk. Für mich ist das ein Feuerwerk, diese Seite. Schaut
es euch
an. Ich bin
gerade drauf.
Die GoPro Hero, welche haben sie denn gerade?
Ja. Also auf der Hero 13 5, Black.
13,
und
genau.
Für die Hörerinnen, schaut euch auch gerne mal die GoPro Produktdetailseiten an. Die sind wirklich sehr ähnlich, muss ich sagen, Sarah, auch mit der iPhone Verkaufsseite.
Ja.
Auch der Call to Action mit Kaufen und so ist fast identisch. Also, und das finde ich halt ganz spannend, wenn man sich auch so Online-Shops wie Zara.com anschaut, die wollen bewusst etwas anders machen, vielleicht auch mit dem Anspruch, irgendein Design kann Löwen im Regal stehen zu haben, aber das bewusst andere hindert mich halt, weil es halt auch oft ja sehr gelernte Prozesse sind, ne? Wo man ja auch eigentlich bremst mich gerne, aber da brauchst du eigentlich keinen AB-Test mehr, weil es einfach ein gelerntes Verhaltensmuster ist, so wie du ja auch sagst, Kai, das Logo ist bitte oben linksbündig. So, und deswegen, das sind halt Sachen, die man wunderbar etablieren. Geiles Beispiel, Sarah, danke dafür. Nehme ich direkt mit in meinen Anekdotenkoffer.
Ja, und ich mache ja auch mal so Website-Reviews auf der Conversion-Klinik.
Ja,
hier ein YouTube-Kanal, gleich Sidestep. Nee, aber das schaue ich mir auch mal an. Sarah, vielleicht bist du dann dabei.
Ja, lad mich ein. Und apropos, was ist denn, wenn man bei dir dabei sein will, Kai? Weil du bist ja bei der 121 Watt auch Referent und hältst Seminare. Erzähl mal so kurz, welches Seminar machst du und bist du da auch so wie jetzt heute hier? Kriegen wir da genauso viel Input? Oder hast du heute ein Pulver verschossen? Sicher nicht.
Ich lese ja auch manchmal die Bewertungen der Teilnehmer und da steht immer drin, das war zu viel, das sollten 3 Tage sein. Ja, ich weiß, es ist zu viel, ich habe zu viel reingepackt. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, was möchte man hören? Klar, auch Sarah, was du gesagt hast, die eigenen Websites reviewen, sich das anschauen. Also wir schauen uns 2 Tage wirklich intensiv mit den Teilnehmern. Es ist ja begrenzt auf maximal 15 Leute. Und so schauen wir uns alle Seiten an. Wir gehen immer Teile durch, wie das hier. Was ist denn die Core-Effekt? Wo könnte ich den einsetzen? Wo könnte ich jetzt da diesen einen Usability-Trick einsetzen? Wie sind die Überschriften zu gestalten? Was soll denn da stehen? Dann schauen wir es uns am Beispiel von den Teilnehmern an. und haben dann, ja, dann sagen alle was dazu, gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir solche Usability-Tests machen. Aber jeder geht da schon mit guten 2-3 vollgeschriebenen A4-Seiten raus. Ja, zumindest ist das der Anspruch, sagt, mindestens 3 Themen solltest du mitnehmen. Das ist, und das Seminar heißt Conversion-Optimierung. Und ich denke mal, Conversion-Optimierung oder zumindest die Conversion-Rate ist ja eigentlich die zentrale Metrik im Online-Marketing. Wenn du heute Werbung schaltest, dann wirfst du das und alle jammern immer, Google ist eine Blackbox, Meta ist eine Blackbox. Und wie messen die, ob die Kampagne gut funktioniert? Anhand der Conversion Rate. Die stellst du da in dem Tool ein. Also muss ich die Conversion Rate manipulieren können. Und wenn ich es kann, ja, durch diese ganzen Neuromarketing-Muster, durch die Usability-Tricks, dann habe ich einen Vorteil. Definitiv. Und auch nicht nur, dass ich strategisch voran bin, sondern auch Google honoriert das auch, ja, und sagt, günstigere Preise für die Auskenner. Weil die wollen natürlich relevante Sachen anbieten. Völlig klar. Ja, klar. Ja? Genau. Und ein zweites Seminar haben wir auch noch, das nennt sich Website Relaunch, wo wir durch den kompletten Prozess durchgehen. Das ist hauptsächlich als Zielgruppe Projektmanager, Projektverantwortliche im Digitalbereich, wo wir einfach die unterschiedlichen Themenwelten uns ansehen. Was musst du vorbereiten? Du musst einmal On-Page am Start sein und Off-Page, damit wir natürlich diese ganzen Suchmaschinenaufwendungen, die wir teuer gekauft haben mit den Agenturen, dass wir das alles verlieren. Das wäre schade. Drum. Ja. Darf natürlich nicht der Fall sein. Und wir wollen natürlich neu auf unsere Zielgruppe zugeschnitten letztendlich ein neues, passendes Design haben, auch einen User Experience. Und da flechten wir natürlich diese ganzen Neuromarketing-Themen mit ein. Und wenn man sich das ansieht, wie Unternehmen Booking.com aktuell gemacht sind, ja, die haben so eine extrem hohe Flughöhe vom Technischen her schon mal, finde ich es schade, wenn viele Unternehmen relaunchen und sagen, wir steigen halt um von WordPress auf Typo 3. Und das ist die einzige Herausforderung. Da gibt es eigentlich schon, was haben wir für digitale Geschäftsmodelle und wie sollen, die Website planst du ja, aber sollen, die geht in 2 Jahren online. Ja, also du planst ja eigentlich die nächsten 5 Jahre voraus. Und das ist ohnehin für jeden von uns sehr, sehr schwierig. Und deswegen muss man da halt ein paar, ja, ich würde mal sagen, Kniffe oder Tricks kennen. Ja, wie gesagt, wenn man eine Agentur ist oder ich begleite seit vielen Jahren solche Relaunches, ich habe es schon oft gemacht, aber die meisten, die in einer Firma beauftragt sind, machen es zum ersten Mal. Und da sind natürlich schon Stolpersteine da, die oftmals leicht übersehen werden.
Du gibst uns gerade die perfekte Rampe für den nächsten Talk mit dir, den nächsten Podcast mit dir zusammen, lieber Kai. Und wenn euch der jetzt hier gefallen hat und ihr sagt, der Kai hat so ein Tipp und Quick Fix No-Go Feuerwerk hier abgefeuert, ich will das auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht verpassen, dann kannst du uns in allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren oder auch auf YouTube uns folgen. Und in der heutigen Episode hatten wir einmal das Thema, können wir es einblenden bei YouTube? Können wir es einblenden? Deswegen verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes natürlich noch das Video, das ihr im Zweifel nachgucken könnt. Lieber Kai, du kennst den Spaß hier bei uns im Podcast. Die letzten Worte gehören gleich dir. Jetzt schicke ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch schnell zum Patrick und dann bist du noch mal ganz zum Schluss dran, lieber Kai. Vielen Dank schon mal von mir.
Pragmatisch, praktisch Kai, kann ich da nur sagen. Also ich liebe diesen Pragmatismus und diese anekdotischen Beispiele, die halt sehr greifbar direkt umsetzbar sind. Völlig egal, ob als B2B oder B2C-Schicksal. Von daher bitte machen, umsetzen und dann entsprechend dabei Spaß und Erfolg haben, weil es halt so schön pragmatisch ist. Von daher von meiner Seite aus, Kai, ich bin wieder schlauer. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich sage auch vielen Dank und ich hoffe, dass es... Ich habe kein blassen Schema, was ich jetzt sagen soll.
Und das ist auch der beste Abschluss, weil es ist so viel gesagt worden. Von daher können wir genau das so stehen lassen, lieber Kai. Und viel Spaß und bis zum nächsten 121 Watt Podcast.
Perfekt. Und ich habe mich auch gefreut. Alles klar. Ciao.